Dr. Huber Mock, Experten fürchten Übertragung neuer mRNA-Injektionen auf Ungeimpfte. Österreich, Wählerwille ignoriert. Bundespräsident beauftragt Verlierer mit Regierungsbildung. Slowakei, nun startet Corona-Aufarbeitung mit Sondereinheit der Polizei. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Mit den neuen mRNA-Injektionen aus Japan startete endlich wieder ein angeregter wissenschaftlicher Diskurs. Können die sogenannten Impfungen auch auf Ungeimpfte übertragen werden? Das wird aktuell kontrovers diskutiert. Ärztin Dr. Maria Hubmann-Mock hat sich kürzlich in Japan mit führenden Ärzten und Wissenschaftlern unterhalten. Und sie gibt im exklusiven Gespräch mit Stefan Magnet keine Entwarnung.
Es gab hier von der Entwicklungs- und Herstellerfirma, ich denke, eine ganz kleine Studie mit 800 Menschen und zuvor so ungefähr 8 Mäuse. Und dann wird es breit auf die gesamte japanische Bevölkerung ausgerollt. Und man hat schon in den Studien gesehen, und da hat auch Professor Hockerts dazu jetzt auch diese veröffentlicht, dass es hier sehr wohl schon zu teilweise schwerwiegenden Nebenwirkungen gekommen ist, wo wir dann auch gerne für auf 1 für euren Beitrag die Links auch zur Verfügung stellen, weil das schon sehr interessant zu sehen ist. Man hat also alle Warnsignale, das, was wir wissen, was gefährlich ist, von den herkömmlichen modifizierten mRNA-Injektionen, kann hier sozusagen noch stärker und noch vermehrter auftreten. Und was eben besonders befürchtet wird von den japanischen Wissenschaftlern und den weltweiten Experten, die sich hier auch auseinandergesetzt haben, ist eben der Faktor, dass Spike-Proteine, dass Proteine, die hier durch diese Injektion gebildet werden, auch tatsächlich über eine Art Ausscheidung, viele kennen den Begriff Shedding, auch tatsächlich auf andere übertragen werden können. Und dazu gibt es natürlich nicht die Studie und das Wissen und das Paper, aber man muss sagen, es ist durchaus zu bedenken, dass es Shedding-Phänomene schon in den letzten Jahren beschrieben gegeben hat, von Experten beschrieben gegeben hat, die sehr viel Kontakt haben mit Betroffenen. Das ist jetzt noch mehr anekdotisch als schon gefasst, aber wir wissen eben nicht, wie viel über Vaginalschleimhaut, über Schweiß, über Partikel in der Atemluft und so weiter, wie viel tatsächlich hier auch ausgeschieden wird von diesen Proteinen. Denn es ist nichts Untypisches, dass der Körper eben auch Protein ausscheidet über zum Beispiel Vaginalschleimhaut oder Schweißdrüsen.
Die vollständige Sendung Stefan Magnet auf 1 mit Maria Hubmann-Mock finden Sie unter www.auf1.tv. Zu Testzwecken. Nun sollen Babys gegen Covid geimpft werden, um Diabetes vorzubeugen. Aktuell sucht das Helmholtz-Institut Babys im Alter von bis zu 4 Monaten für die fragwürdige Studie mit den experimentellen Präparaten. Ab einem Alter von 6 Monaten sollen die Säuglinge dann 3 Covid-Injektionen erhalten, in einem Zeitraum von maximal 14 Wochen. Der Facharzt für Kindermedizin, Alexander Konietzki, kritisiert das heftig. Babys würden mit dieser Studie fremdnützig missbraucht. Bei sonst nicht vorhandener Sinnhaftigkeit der Corona-Injektionen im Säuglingsalter solle hier mit Diabetes wohl künstlich eine Indikation in einem infektionsschutzfremden Bereich geschaffen werden. Ethisch ist das in keinster Weise vertretbar, so der Kinderarzt wörtlich. Nun startet in der Slowakei die Corona-Aufarbeitung mit einer Sondereinheit der Polizei. Ein eigenes Spezialteam solle die Zeit der Pandemie untersuchen, kündigte der slowakische Innenminister Matuš Eštok am Montag gemeinsam mit dem Polizeipräsidenten Lubomír Solak an. Die Covid-Ermittlungsgruppe werde in der Antikorruptionseinheit des Büros für organisierte Kriminalität des Polizeipräsidiums eingerichtet. Wörtlich sagte der Innenminister, es sei notwendig, jeden Verdacht auf illegalen Umgang mit öffentlichen Geldern, Korruptionsvorwürfe und Verbindungen von Politikern zu Unternehmen gründlich zu untersuchen. Auf unsere Anfrage teilte uns die Pressestelle des slowakischen Innenministeriums mit, dass auch der Kauf der Covid-Injektionen umfassend geprüft werde. Neben der Wirtschaftskriminalität müsse aber auch das katastrophale Pandemie-Management aufgearbeitet werden, so der Innenminister wörtlich, denn die Slowakei gehöre zu den Ländern mit den meisten angeblichen Covid-Toten. Zitat: Wir alle verdienen eine Antwort auf die Frage, wer für den unnötigen Tod von 20.000 Menschen während der Covid-Pandemie verantwortlich ist, auch in strafrechtlicher Hinsicht. Die Sondereinheit werde aufgrund der umfangreichen Strafverfahren eingesetzt, sagte der Polizeipräsident, denn es sei eine große Anzahl an Vernehmungen, mehrere Sachverständigenbeweise und analytische Arbeiten nötig. Das Team werde mit dem Obersten Rechnungshof, dem Gesundheitsministerium und anderen zentralen Regierungsstellen zusammenarbeiten. Das hat es noch nie gegeben. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat heute Mittag den großen Wahlverlierer Karl Nehammer und seine ÖVP mit der Regierungsbildung beauftragt. Zur Erinnerung, bei den Nationalratswahlen vor 3 Wochen hat die Volkspartei knapp 11% der Stimmen verloren, die FPÖ hingegen um 12% zugelegt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Republik hat der Vertreter der stimmenstärksten Partei damit nicht den Regierungsbildungsauftrag erhalten. Der Ex-Grüne Van der Bellen hat das mit der Ausgrenzung von Kickl und FPÖ durch die anderen Parteien begründet. Wörtlich sagte er: Bislang war es traditionell so, dass der Bundespräsident der stimmenstärksten Partei den Auftrag zur Regierungsbildung gegeben hat. Doch das habe ich diesmal nicht getan, weil niemand mit der stimmenstärksten Partei zusammenarbeiten möchte. Folgt jetzt also die Koalition der Verlierer aus ÖVP, SPÖ und NEOS? Alles deutet aktuell darauf hin. Auf1 Chefredakteur Stefan Magnitz kommentierte das in einer ersten Stellungnahme. Das System hängt sich noch einmal ein. Sie wollen keine Demokratie, sie wollen keine Mitbestimmung des Volkes, sie wollen eine Fortsetzung der Agenda 2030. Sie müssen den Great Reset durchziehen. Sie wollen keinen Migrationsstopp und sie wollen vor allem keine Aufarbeitung der Corona-Verbrechen. Sie wissen bereits, dass in den nächsten Monaten und Jahren etwas auf uns zukommt, das alles verändern wird. Auf1 wird hier genau hinsehen und wir werden die aktuellen Ereignisse ganz genau beobachten. Will die EU nach Russland nun auch die USA sanktionieren? Offiziell würde das in Brüssel sicher niemand zugeben, doch Recherchen des Magazins Politico belegen, die EU bereitet sich intern bereits intensiv auf einen möglichen Sieg von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl vor. Dazu sei in von der Leyen's EU-Generalsekretariat nun eine eigene Taskforce gegründet worden, die im Falle seines Wahlsieges wörtlich schnell und hart zurückschlagen solle. Damit solle ein möglicher Wirtschaftskrieg mit den USA geplant werden, denn die Eurokraten fürchten, dass Trump, wie in seiner ersten Amtszeit, Strafzölle gegen die europäische und vor allem die deutsche Industrie verhängen könnte. Doch ein Handelskrieg mit den USA könne, wie bereits die Russland-Sanktionen, die stark angeschlagene Wirtschaft Deutschlands weiter schwächen. Unsere Bitte um eine Stellungnahme hat das Auswärtige Amt in Berlin jedenfalls bis Redaktionsschluss ignoriert. Wie heute bekannt wurde, haben Ermittler am gestrigen Montag in Berlin ein mutmaßliches Mitglied der linksextremistischen Hammerbande verhaftet. Nach Thomas Jakobs war bereits seit dem Vorjahr offiziell gefahndet worden. Der Kampfsportler war Trainer der Terrorzelle um Lina Engel. Er soll die Gruppe in körperlicher Gewalt gegen Andersdenkende unterrichtet haben. Weiter soll sich der Scharfschütze auf Seiten der Kurdenmiliz YPG am Syrienkrieg beteiligt haben. Nun bröckelt es auch in der CSU. Die sogenannte Brandmauer gegen die AfD führt nun auch zu entsprechenden politischen Verwerfungen. Der deutsche Rechtsanwalt Dr. Thomas Jahn ist einer der wenigen, der bereit ist, öffentlich darüber zu sprechen. Der ehemalige CSU-Stadtrat von Kaufbeuren ist nämlich soeben aus seiner Partei ausgetreten. Warum? Das legt er nun exklusiv gegenüber Auf1 offen.
Weil es auch in der CSU ausgehend durch die Politik von Frau Merkel und die Politik der damaligen Bundesregierungen einen Linkstrend gegeben hat und eine Linksverschiebung auch, die auch die CSU erfasst hat und wo wir eigentlich vor 10 Jahren dagegen parteiintern den konservativen Aufbruch gegründet hatten als Basisbewegung innerhalb der CSU, um diese Entwicklung zu stoppen. Und der zweite Grund ist letztlich ein aktueller Anlass gewesen, wo wir uns im Landesvorstand des konservativen Aufbruchs eben überlegt haben, dass da tatsächlich für uns eine rote Linie überschritten ist. Und das waren jetzt die sich abzeichnenden Bündnisse, die die CDU in Sachsen und Thüringen eingehen möchte mit der Linkspartei in Thüringen, Linkspartei und BSW und in Sachsen dann eben mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht alleine oder mit der SPD zusammen. Da haben wir gesagt, das wollen wir nicht mehr weiter mitmachen, vor allem, weil weder Friedrich Merz noch Markus Söder hier ein Stoppsignal gesetzt haben. Also passiert es offensichtlich mit Einverständnis der Führungen.
Unter dem Deckmantel der Seenotrettung verfrachten linksradikale NGOs jährlich tausende Migranten über das Mittelmeer nach Europa. Das Auswärtige Amt unter Annalena Baerbock von den Grünen unterstützt sie dabei mit Millionenbeträgen, was im Vorjahr sogar ihre Koalitionspartner kritisierten. Doch Baerbock setzt ihre Politik der Ersetzungsmigration unbeirrt fort. Wie schon im letzten Jahr erhalten die betreffenden NGOs auch in diesem Jahr insgesamt fast 1,4 Millionen Euro vom deutschen Steuerzahler. CDU und FDP zeigen sich darüber empört und üben Kritik, doch das ist wenig glaubhaft, denn die vermeintlich oppositionelle CDU-CSU-Fraktion unterstützte 2022 noch den entsprechenden Beschluss des Haushaltsausschusses. Und die FDP teilt sich mit den Grünen bekanntlich die Regierungsbank. Lediglich SPD-Kanzler Scholz könnte als Regierungschef hier ein Machtwort sprechen, doch der schweigt. Und wie viele Migranten nun in Niedersachsen allein durch Familiennachzug folgen sollen, das erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Der Kandidat für den Bundesvorsitz der Grünen, Felix Banaschak, hat sich auf dem Bundeskongress der Grünen Jugend in Leipzig für ein Verbot der AfD ausgesprochen. Als er nach seiner Meinung zu seinem Verbotsverfahren gefragt wurde, sagte er wörtlich: "Ich will, dass die AfD verboten wird. Punkt." Ein entsprechender Verbotsantrag wird gerade im Bundestag vorbereitet. Ob er auch eine Mehrheit findet, ist aber unklar. Anfang des Jahres 2024 lebten in Niedersachsen über 73.000 Menschen, die über den Familiennachzug nach Deutschland gekommen sind. Nach Angaben des Innenministeriums in Hannover sind alleine seit 2020 bereits 8.700 Personen als Familienangehörige nach Niedersachsen eingewandert. Der Zuzug konzentriert sich besonders auf Regionen, die ohnehin bereits mit Wohnungsmangel und fehlenden Betreuungsplätzen für Kinder zu kämpfen haben. Die israelische Armee hat im Süden des Libanons nach Informationen aus libanesischen Sicherheitskreisen mehrere Orte fast komplett zerstört. Unter anderem soll das Militär im Grenzgebiet unter anderem den Ort Ramcha gesprengt haben. Unabhängig bestätigen lassen sich die Vorwürfe nicht. Bereits letzte Woche haben israelische Soldaten das Dorf Mabib in der Nähe der Grenze gesprengt. Die moldawische Präsidentin Maia Sandu hat angesichts des knappen Ausgangs einer Volksabstimmung über einen möglichen EU-Beitritt von einer Einflussnahme Russlands auf die Wahl gesprochen. Kritiker in den sozialen Medien warfen ihr daraufhin vor, das Ergebnis der von ihr gewonnenen Präsidentschaftswahl zu akzeptieren, während sie andernfalls Russland dafür verantwortlich mache. Inzwischen ist klar, dass die Moldawier mit einer knappen Mehrheit für eine Annäherung an die EU gestimmt haben. Sandu geht als strikte Verfechterin eines Westkurses für Moldawien. Der Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat seine Fans ermahnt, den traditionellen Schlachtruf und fette Beute nicht mehr zu verwenden. Auf seiner Webseite schrieb der Verein, dass es sich bei dem Begriff um eine NS-Parole handle, die, Zitat, mit Raubzügen in den vergangenen Jahrhunderten verbunden sei. Entsprechende Kommentare sollen in Zukunft gelöscht werden.
Nun sollen Senioren auch noch ihr hart erarbeitetes Einfamilienhaus mit Fremden teilen, zumindest wenn es nach den Grünen in Hamburg geht. Denn im Bezirk Altona will die gründominierte Bezirksregierung, dass Senioren in ihren Häusern Platz für Einliegerwohnungen schaffen. Dass rund 20.000 Häuser in den Augen der Grünen, Zitat, ungenutzt sein, ist den Klimasozialisten wohl ein Dorn im Auge. Doch wird dieser Vorschlag bald Schule machen? Dazu haben wir die 10 größten Städte Deutschlands angefragt. In Berlin scheint der grüne Plan Hamburgs auf regelrechte Begeisterung zu stoßen. Die Pressestelle der Hauptstadt teilte uns wörtlich mit, die Schaffung neuer bezahlbarer Wohnungen in bislang untergenutzten Ein- und Zweifamilienhäusern wird ausdrücklich begrüßt. Im Schreiben wird auch bereits auf entsprechende Förderprogramme verwiesen. Die Stadt Dortmund erteilte uns explizit keinen Kommentar. Eine Aussage, die Spielraum zur Interpretation lässt. Und auch Leipzig verweigerte uns gegenüber jegliche Antwort, mutmaßlich rechtswidrig, denn als Behörde ist sie eigentlich der Presse gegenüber zur Auskunft verpflichtet. Die Städte Stuttgart und Düsseldorf schickten uns dagegen ausweichende Antworten, distanzierten sich jedoch nicht ausdrücklich von dem Vorschlag. Die Stadt Essen teilte uns mit, eine entsprechende Thematik sei aktuell nicht in der Diskussion. München, Köln, Bremen und Frankfurt am Main schweigen hingegen eisern. Bis Redaktionsschluss erhielten wir keine Antwort. Linksradikale Vereine, die an österreichischen Schulen auf Kosten des Steuerzahlers Vorträge zu Themen wie Verschwörungserzählung, Rechtsextremismus, sexueller Vielfalt und Hasspostings halten? Dank des ÖVP-geführten Bildungsministeriums ist das längst Realität. Seit Anfang des Jahres 2022 gibt es die Initiative Extremismusprävention macht Schule, die Workshops und Vorträge an Schulen vermittelt. Organisiert wird das Programm von der OEAD, der Agentur für Bildung und Internationalisierung. Diese steht zu 100% im Eigentum der Republik Österreich und wurde allein im Vorjahr mit mehr als 41 Millionen Euro Steuergeld gefördert. Überwiegend werden damit linke bis linksradikale Organisationen gefördert, wie etwa der Verein Sexologisch. Doch im umfassenden Workshop-Angebot findet sich kein einziger zu Linksextremismus und nur einer zum Thema Islamismus. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker hat in den vergangenen Monaten mehrere parlamentarische Anfragen zu dieser Initiative gestellt, doch nur wenige Antworten erhalten. So wollte ÖVP-Bildungsminister Martin Poloschek nicht verraten, welche Inhalte minderjährigen Schülern bei Vorträgen des Vereins Queer Connection, Verein für queere Bildungsarbeit, präsentiert wurden. Gegenüber auf 1 sagt Hafenecker, die entsprechenden Programme müssten endlich gestoppt werden. Zitat, die Schule ist ein Ort der Wissensvermittlung, kein Ort für linke Umerziehung. Am Sonntag marschierte der Pegida-Bürgerprotest zum 250. Mal durch die Dresdner Innenstadt. Diese Demonstration war, nach exakt 10 Jahren, zugleich der letzte Auftritt der Widerstandsbewegung. Doch der Gründer der patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, Lutz Bachmann, leitete seine Rede mit den Worten ein, dieses Ende sei der Anfang von etwas ganz Neuem. Was das konkret bedeutet, ließ er offen. Auf 1 war bei diesem letzten Bürgerprotest vor Ort.
Dresden sagt Danke für 250 Demonstrationen unter dem Schirm Pegida. 2014 gründete sich die Bewegung, die alsbald 40.000 Menschen auf die Straße brachte. Er ist einer davon und denkt gerne daran zurück. Der Fraktionsvorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt, Oliver Kirchner.
Ich muss sagen, damals war ich einer der ersten Stunde. Mit meinem Kreisverband in Magdeburg sind wir sehr oft hierher gereist, mit Bussen, mit Bahnen, mit Autozügen, sage ich mal, hierher gekommen, um die Leute zu unterstützen. Weil ich glaube, dass das unser natürlicher Partner ist, Pegida. Und ich war ja auch derjenige, der 2017 oder 2018 im Bundeskonvent der AfD als Delegierter dafür gesorgt habe, in einer anderthalbstündigen Diskussion mit Jörg Meuthen, dass wir als AfDler bei Pegida auftreten dürfen. Das war ja nicht von Anfang an immer so. Da gab es ja richtig Druck auch und da wurde um jedes Wort gekämpft in dieser Resolution, die wir da verabschiedet haben, dass wir da teilnehmen können.
Und an dem Ort, an dem alles begann, nahm die Bewegung am Sonntag Abschied. Zumindest in dieser altbekannten Form gibt es keine Pegida-Veranstaltung mehr, so der Gründer wörtlich.
Es ist ein letzter melancholischer Gang hier heute in Dresden. Lutz Bachmann, der Gründer von Pegida, konnte heute 1500 Bürger hier auf dem Neumarkt versammeln. Doch das Ende von Pegida bedeutet nicht das Ende des starken Dresdner Protests.
Es ist ein würdiger Moment mit bitterem Beigeschmack, findet Christina Baum, Bundestagsabgeordnete der AfD.
Eigentlich braucht es Pegida mehr denn je. Und ich bin sehr traurig, dass Sie sich jetzt dazu entschlossen haben, das zu beenden. Aber ich kann das verstehen. Über 10 Jahre einen solchen Widerstand aufrechtzuerhalten, in dieser Qualität auch, das kostet so viel Kraft und Nerven und Energie und sicherlich auch Geld. Ja? Wir brauchen den Widerstand gegen die Islamisierung. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa läuft ja dieser Prozess.
Doch was bleibt von Pegida? Das fragten wir am Rande der Veranstaltung ein Bürgermitglied der ersten Stunde, Rico Köhler.
Dadurch, dass mittlerweile auch die Leute mit Stolz mit ihrer Deutschlandfahne, nicht nur zur Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, wenn die Leute Fußball gucken, mal mit ihrer Fahne rausgehen und dann mal kurz Patriotismus zeigen, sondern dass sie auch einfach hier, wie man sieht, auf dem Marktplatz stehen. Das ist eigentlich doch Pegidas Erbe, ne?
10 Jahre hallte der Ruf »Wir sind das Volk« durch Dresdens Straßen. Doch es gibt nicht nur sprachliche Gemeinsamkeiten. Mit der Bewegung von 1989 findet Hans-Christoph Berndt, Fraktionsvorsitzender der AfD Brandenburg.
Wir sind die Fortsetzung des Volksaufstands vom 17. Juni 1953, wo auch davon die Rede war, das Volk zu sein, deutsche Einheit zu wollen, von 1989 und dann nach der Grenzöffnung 2015. Das ist ein kontinuierlicher Strom derjenigen, die Deutsche sein wollen und Deutsche bleiben wollen und die Deutschland nicht verlieren wollen. In diese Kontinuität gehören wir ohne Wenn und Aber. Und nur wir gehören eigentlich dazu, weil ja die vielen anderen, diese Medien, die uns den Vorwurf machen, das würden wir zu Unrecht sagen, die haben sich halt vom Volk losgesagt. Wir halten am Volk und am Volksbegriff fest und deswegen sind wir die legitimen Erben von 1953 und von 1989.
Das Orga-Team geht, doch die Menschen bleiben. Ob es ein Abschied von Dauer ist? Der ehemalige Vizekanzler Österreichs, Heinz-Christian Strache, ist dagegen sicher. Der nächste Funke, der eine Flamme der Bewegung entfacht, lässt nicht lange auf sich warten.
Anlässlich der Frankfurter Buchmesse vergangene Woche hat sich auf eins in Dresden mit Buchhändlerin und Verlegerin Susanne Dagen unterhalten. Wir haben sie gefragt, ist die Kunstszene ebenso zersplittert wie die Gesellschaft selbst?
Ja, natürlich. Es gibt den Unterschied zwischen frei und unfrei, zwischen unabhängig und abhängig, wie in allen anderen Bereichen natürlich auch. Und ich spreche ja eben in dem Zusammenhang nicht mehr von den Künstlern und auch nicht von den Kulturschaffenden, sondern ich spreche von den Kulturanschaffenden.
Manchmal fällt die woke Cancel Culture offenbar auch auf den Urheber zurück. So geschehen im Falle der Ottfried-Preußler-Schule in Pullach. Diese hatte sich immer wieder öffentlich von ihrem Namensgeber distanziert, denn der Autor erfolgreicher Kinderbücher wie Räuber Hotzenplotz, Die kleine Hexe oder Krabat hatte sich als Jugendlicher freiwillig zur deutschen Wehrmacht gemeldet. Doch die Quittung folgt offenbar auf dem Fuße. Denn nun verbot die Tochter und Erbin des Schriftstellers dem Gymnasium die Nutzung des Namens ihres Vaters. Und zwar wegen dessen, Zitat, unwürdigen Umgangs mit dem Namensgeber. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.